Ich gebe zu, das ist schon ein bisschen her, aber ich erinnere mich daran, wie schön das war, wenn ich als Kind auf dem Arm meiner Mutter war. Es ist schon auch bei euch wahrscheinlich nicht mehr so ganz frisch in Erinnerung, aber vielleicht habt ihr auch noch so ein Bild vor Augen, wenn eure Mutter euch in den Arm genommen hat oder euch getröstet hat. Dieses Aufatmen, was man dann hatte, so ein, es ist alles gut, es wird alles wieder in Ordnung werden. Und manchmal mochte ich als Kind auch gar nicht mich aus der Umarmung lösen, weil das so gut getan hat. Woran ich mich erst recht gar nicht erinnern kann, ist gestillt zu werden. Ich selber habe auch keine Kinder, deswegen kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, wie sich das wohl anfühlt, aber ich denke, die Mütter hier unter uns, vielleicht habt ihr das noch ein bisschen in Erinnerung, wie das war, ein Kind zu stillen. Und ich habe zumindest gelesen, dass dabei Kuschelhormone ausgeschüttet werden und man eine ganz starke Zuneigung zu dem Baby empfindet und das Baby auch seinerseits das Gefühl hat, ganz eins mit der Mutter zu sein dabei. Es ist so ein Bild von Geborgenheit und von Fürsorge. Das Bild werden wir nachher auch im Predigttext noch einmal hören. Geborgenheit und Aufgehobensein, so ein Gefühl von, hier bin ich zu Hause, hier ist alles gut, hier ist eine feste Bindung. Das erlebe ich auch im christlichen Glauben und auch in der Kirche. Ich meine Kirche damit aber auch ganz allgemein, nicht eine spezielle Kirche, sondern die Kirche als die Gemeinschaft der Heiligen. Und egal, wo ich auf der Welt unterwegs gewesen bin, immer wenn ich in eine Kirche gekommen bin oder mich einer christlichen Gemeinschaft angeschlossen habe, dann war da gleich so ein Gefühl von, wir sind hier verbunden und wir sind hier gemeinsam zu Hause, wir teilen hier was ganz Wichtiges, was uns allen, was wir alle ähnlich empfinden und so ein Gefühl von Geborgenheit. Und manchmal ist das auch sogar allein schon der Geruch, wenn man in eine Kirche reinkommt oder ein bestimmtes Lied, das gleich so ein Gefühl von Vertrautheit auslöst, von Aufgehobensein. Die Kirche als Mutter, das ist ein Bild, das sich durch die Kirchengeschichte durchzieht, vor allen Dingen in der katholischen Kirche. Aber Paulus hat damit mal angefangen, als er in Galater 4, Vers 26 geschrieben hat, dass Jerusalem dagegen, das im Himmel bereitsteht, ist frei. Das ist unsere Mutter. Und die Kirchenväter haben dann das als beliebtes Motiv aufgegriffen, die Kirche als Mutter. Cyprian von Karthago hat zum Beispiel mal gesagt, niemand kann Gott zum Vater haben, der nicht die Kirche zur Mutter hat. In Rom, der Petersdom, der ist ja so gebaut, dass da ja diese runden Säulen sind. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Rom gewesen ist oder das mal im Fernsehen gesehen hat. Da ist in der Mitte dieser riesige Dom und dann dieser Vorplatz ist so umhüllt von diesen Säulenreihen. Und die architektonische Idee dahinter war auch, das ist die umarmende Kirche. Umso mehr tut mir das immer ein bisschen weh, wenn ich sehen muss, dass über Kirche oder über den christlichen Glauben in unserer heutigen Zeit so negativ berichtet wird oder so viele negative Dinge in den Medien vorkommen. Und es sind ja nicht nur in vielen Filmen oder Serien, wo die Kirche immer die Böse ist, sondern allein in den letzten 12 Monaten sind so viele Dokumentationen auch in den Öffentlich-Rechtlichen rausgekommen, die sich kritisch mit Aspekten von Christentum auseinandersetzen, sei es gegen Evangelikale oder sei es die Kirche und das Geld oder sei es eben auch die Missbräuche in der katholischen Kirche. Und das ist aber nur ein Symptom davon, dass es ja immer schwieriger geworden ist, plausibel zu machen, warum wir eigentlich Christen sind, warum wir eigentlich an Gott glauben und warum wir an Jesus glauben, was Jesus uns bedeutet, das kann man ganz schwer erklären in unserer heutigen Gesellschaft. Und manchmal habe ich das Gefühl, als Menschen, die bewusst ihr Christsein leben wollen, da ist man auch so ein bisschen wie fremd in dieser Welt geworden. Und ja, das führt natürlich dann auch dazu, dass vieles, was mir so persönlich lieb geworden ist, an dieser ganzen christlichen Kultur auch, dass das weniger wird. Ich habe mal ein Semester an der kirchlichen Hochschule in Wuppertal studiert, eine kirchliche Hochschule mit langer Tradition, bekennende Kirche, und die wird jetzt geschlossen wegen zu weniger Anmeldezahlen. Und auch dort, wo ich die meisten Semester verbracht habe, in Göttingen, da habe ich gehört, dass im letzten Semester sich angeblich nur 7 Erstsemester eingeschrieben haben. Und dann blutet mir ein bisschen das Herz. Das ist wie, wenn man seine eigene Mutter hört, wie die beleidigt wird. Dieses Gefühl, das ist aber gar nicht nur heute, sondern es gibt Parallelen in der Bibel und in dem Predigttext, den ich gleich vorlesen möchte. Die Israeliten hatten noch das Reich Juda kennengelernt und mussten zusehen, wie das Reich Juda immer mehr zerfällt, wie es eingenommen wird von fremden Völkern. Und ein Großteil der Israeliten wurde ins Exil nach Babylon geführt und Jerusalem wurde zerstört. Nach einiger Zeit im Exil durften sie wieder zurückkehren nach Jerusalem. Und da war natürlich nichts mehr so, wie es vorher war und so, wie sie es liebgewonnen hatten. Und in diese Situation hinein spricht der Predigttext aus Jesaja 66, Vers 10 bis 14. Da heißt es: Freut euch mit der Zionsstadt, jubelt über ihr Glück, ihr alle, die ihr sie liebt und denen ihr Leid zu Herzen geht. Sie wird euch teilgeben an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Ihr werdet an ihrer Mutterbrust saugen und mit Glück gesättigt werden. Ich, der Herr, verspreche, ich schenke der Zionsstadt Frieden und Wohlstand. Der Reichtum der Völker wird ihr zufließen wie ein nie versiegender Strom. Ihr werdet an ihren Brüsten saugen, ihr werdet euch fühlen wie Kinder, die auf dem Arm getragen und auf den Knien gewiegt werden. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Das Glück Jerusalems wird euch glücklich machen. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein. Neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so wie im Frühling das frische Grün sprost. Ja, der Herr zeigt seine rettende Macht an denen, die ihm treu sind. Die Kirche als Mutter, die Kirche als Jerusalem. Wir können da vielleicht auch einige Parallelen ziehen. Die Kirche in der Fremde, im Exil. Wie kam es eigentlich dazu, dass der christliche Glaube in unserer Gesellschaft so in die Defensive gerückt ist? Das ist ja nicht nur in den letzten 20 Jahren so. Das ist auch nicht nur in den letzten 50 Jahren so oder in den letzten 100 Jahren. Die Entwicklung geht ja schon viel, viel länger zurück. Und ich möchte euch einmal kurz mitnehmen auf eine Reise durch die Jahrhunderte. Man könnte sagen, in gewisser Weise hat mit der Reformation eine Entwicklung angefangen, die dann ihren weiteren Verlauf so genommen hat, wie es gekommen ist. Und zwar hat Martin Luther ja betont, dass jeder Mensch direkt zu Gott kommen kann, ohne Umwege über Priester oder über die Kirche. Im Mittelalter war das ja noch selbstverständlich, dass die Kirche alle Lebensbereiche dominiert hat und dass der Gottesglaube einfach eine Selbstverständlichkeit war. Aber dass man keine Sakramente oder Vermittler oder Opfermessen braucht, um zu Gott zu kommen, das war ja eine befreiende Botschaft der Reformation. Aber das ist eben, kommt auch mit einer Kehrseite. Wenn die Kirche nicht mehr die einzige Brücke zu Gott ist und diese Verbindung zu Gott auch eine Sache meines eigenen Glaubens ist, der Glaube, der von mir ausgeht zu Gott und von Gott geschenkt wird, dann braucht man ja gar nicht mehr das ganze Brimborium mit den 7 Sakramenten und mit Mittlern und mit der ganzen Verzauberung, mit den ganzen Ritualen. Und so verliert die Welt langsam ihren Zauber. Plötzlich sind es eben nicht mehr heilige Handlungen, sondern das eigene Denken und Fühlen. Die Kirche verlor also ein bisschen an Bedeutung im Vergleich zum Mittelalter und wurde weniger geheimnisvoll. Der Glaube wurde privater und damit auch ein bisschen zerbrechlicher. Dann ging die Entwicklung weiter. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es die sogenannte Aufklärung. Da hatte oder setzte sich ein Bild durch von Gott als eine Art Uhrmacher, der die Welt wie ein Uhrwerk erschaffen hat und sie dann aber sich selbst überlässt. Man entdeckte, dass die Natur ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat, die man mit der Vernunft verstehen kann. Wunder waren gar nicht mehr nötig, um die Welt zu erklären. Und die Wissenschaft zeigte, dass alles ja auch ohne eine Gotteserklärung funktionieren kann. Die Welt wurde zu einem geschlossenen System, in dem alles seine natürliche Ursache hat. Und gleichzeitig entdecken Denker wie Immanuel Kant, Moral kommt gar nicht von Gott, sondern Moral kommt aus dem Menschen selbst. Auch Menschen, die gar keiner Religion angehören, unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wenn man also keine Religion mehr braucht, um ein anständiger Mensch zu sein, wozu dann überhaupt noch beten? Warum noch in die Kirche gehen? Die Kirche verlor ihre Autorität über das, was richtig und falsch ist. Und dann kommt der nächste Schlag, die Epoche der Romantik im 19. Jahrhundert. Da hat sich die Suche nach Sinn verändert. Statt auf Gott zu warten, entdeckten die Menschen Fülle, also ein erfülltes Leben, in den Dingen hier auf der Erde, in der Natur, in der Kunst, Literatur, in der Musik, in neuen faszinierenden Gedankenwelten, in starken Gefühlen, in der Freiheit. Und Gott wurde dann zu einer Möglichkeit unter vielen und nicht mehr die einzige Quelle von Sinn. Ja, und dann gab es die weiteren Schläge. Nietzsche, Karl Marx, Feuerbach, der große Bruch, Gott ist tot. Und gemeint haben sie, die Idee von Gott, die ist eigentlich aus menschlichen Bedürfnissen heraus entstanden. Menschen erschaffen sich einen Gott, weil sie Sicherheit brauchen. Aber jetzt seien wir stark genug, ohne ihn zu leben, und Glaube wird zur Privatsache für diejenigen, die das brauchen. Und heute schließlich leben wir in einer Zeit, in der es unendlich viele Antworten auf die Fragen gibt, was gibt dem Leben Sinn? Da gibt es Atheismus, Esoterik, Selbstfindung, neue Religionen oder auch einfach nur Konsum. Und das Christentum ist nur noch eine Stimme unter vielen. Das nennt man Pluralismus. Der Glaube ist keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern eine freie Wahl. Und Wahrheit wird zu was Relativen, zu was Individuellem. Viele Leute sagen, ach, meine Wahrheit, deine Wahrheit. Und unter diesen Bedingungen leben wir als Christen. Und wir sind weniger geworden. Unsere Kirchen leerer, unsere Gelder weniger, unsere Kunst ärmer. Und es ist schwieriger geworden, den Glauben an Gott und an Jesus plausibel zu machen und dafür zu werben. Denn es erfordert, den Glauben in diese Denkgrundlagen, die in den letzten Jahrhunderten gelegt wurden, irgendwie doch einzuzeichnen. Aber gibt es da nicht Möglichkeiten? was ich gerade beschrieben habe, ist vielleicht so ein bisschen wie das babylonische Exil und der Zerfall Jerusalems. Aber es gibt ja auch die Rückkehr nach Jerusalem und den Wiederaufbau. Also mein nächster Punkt wäre, warum die Kirche unserer Welt und unserer Gesellschaft doch etwas geben kann. Als die Israeliten aus dem Exil zurückkehrten, fanden sie ein Jerusalem vor, das nicht mehr das alte war. Die Mauern waren zerstört, der Tempel eine Ruine und die Verheißungen Gottes schienen fern. Die kirchlichen Strukturen in Europa fühlen sich manchmal ähnlich an. Aber gerade in diese Zerbrochenheit hinein spricht Jesaja: Freut euch mit der Zionsstadt, jubelt über ihr Glück, ihr alle, die ihr sie lieb habt und denen ihr Leid zu Herzen geht. Sie wird euch teilgeben an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Ihr werdet an ihrer Mutterbrust saugen und mit Glück gesättigt werden. Wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Und ja, es ist doch immer noch so. Der christliche Glaube und die Welt der Kirche, das gibt mir immer noch Geborgenheit. Trotz allem. Es mag sogar eine Provokation sein, eine heilsame Provokation in unserer Gesellschaft. Aber in der Welt der Kirche, da finde ich Dinge, die die Welt nicht geben kann. Und die auch der Denkrahmen unserer Zeit, den ich vorhin so ein bisschen skizziert habe, nicht zufriedenstellen kann. Gott hat diese Kirche nicht verlassen. Gott ist hier immer noch gegenwärtig. Und es gibt so ein paar Dinge, die mir helfen, das plausibel zu machen oder die bei mir auslösen, dass ich mich geborgen fühle oder dass ich so ein tiefes Gefühl habe von, ja, es ist wahr, ja, hier bin ich zu Hause. Das ist die Grundlage meines Lebens. Das eine ist, ich spüre Gott ganz doll über Musik oder Kunst oder Schönheit. Und ich glaube, für mich ist Musik so ein Zugang zu Gott, wie ich am meisten spüre, dass er nah ist. Das berührt meine Seele und ich ahne dann, das ist mehr als nur Klang oder etwas, was ich irgendwie physikalisch beschreiben kann. Es ist mir oft, als wenn da was durchscheint, was größer ist als wir. Die säkulare Welt sagt, ach, das ist ja aber nur Ästhetik, das ist ein subjektives Gefühl. Aber warum berührt uns Schönheit dann so tief? Warum rühren mich manche Lieder zu Tränen? Die Kirche, die bewahrt diese Sprache des Höheren auf. Die Kirche sagt, die Sehnsucht nach dem Schönen ist nicht Zufall. Sie ist ein Hinweis darauf und auf den, der die Welt nicht nur gemacht hat, sondern ihr auch einen Sinn gegeben hat. In einer Zeit, in der alles auf Nützliches reduziert wird oder irgendwie wirtschaftlich oder finanziell verwertet werden muss, da erinnert uns die Kirche daran, dass der Mensch eben nicht nur funktionieren, sondern auch staunen will, ergriffen werden will. Der nächste Punkt ist für mich doch auch diese Geschichte mit der Moral. Ja, wir können zwischen Gut und Böse unterscheiden, ohne an Gott zu glauben. Aber woher kommt dann dieses unbedingte Verlangen nach Gerechtigkeit? Warum empören wir uns über Unrecht, als ob es doch eine objektive Wahrheit gäbe, die verletzt wird? Warum spüren wir, dass Liebe mehr ist als Chemie oder dass Vergebung mehr ist als Psychologie? Die moderne Welt erklärt Moral als Evolution. Aber warum fühlt es sich dann an, als fordere uns etwas auf, als werden wir gerufen zu mehr Gerechtigkeit? Die Kirche antwortet, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind und weil sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist. Sie erinnert uns daran, dass unser Gewissen kein soziales Konstrukt ist, sondern ein Echo. Dann ist da generell die Sehnsucht nach was Höherem. Manche sagen, alle Kulturen haben Götter, also ist Gott doch auch nur eine Projektion. Aber wenn dem so wäre, warum hat sich diese Sehnsucht nach was Höherem zu jeder Zeit in jedem Volk gezeigt? Warum haben Menschen schon in Höhlen gemalt, Pyramiden gebaut, Gebete geflüstert, selbst wenn es ihnen nichts einbrachte? Die Tatsache, dass der Mensch immer schon nach was Heiligem gesucht hat, ist zwar kein Beweis für Gott, aber ein starkes Indiz, dass wir für etwas Höheres geschaffen sind, dass wir Antennen haben für etwas, das über uns ist. Und die Kirche erzählt diese große Geschichte dieser Suche und zeigt, dass sie in Jesus Christus ihre Erfüllung findet. In einer Welt, die zu vergessen scheint, dass Materialismus nicht alles ist, hält die Kirche die Fahne hoch und erinnert, es gibt noch eine andere Wirklichkeit, eine andere Dimension. Das hier ist nicht die ganze Realität. Menschen hatten zu allen Zeiten eine Antenne dafür und wir wollen sie nicht ungenutzt lassen. Für mich spielt auch noch eine Rolle die Kritik an so einem rein naturwissenschaftlichen Weltbild. Die Wissenschaft, so hört man oft, macht Gott überflüssig. Das glaube ich gar nicht mal. Aber es gilt natürlich, vieles, was man früher mit Wundern erklärt hat, können wir heute anders erklären. Aber die wirklich großen Fragen, warum gibt es etwas und nicht nichts? Warum leiden wir? Was kommt nach dem Tod? Das bleibt ja offen. Das kann die Naturwissenschaft nicht erklären. Und wer glaubt, dass nur messbare Fakten zählen, der scheitert an der einfachsten Erfahrung, dass wir überhaupt fragen. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was ist. Dass wir Antworten suchen, die über Formeln hinausgehen. Und die Kirche sagt, diese Fragen sind kein Irrtum, sie sind der Beweis, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Und als letztes, und das ist vielleicht für mich persönlich das Stärkste, das sind die Erfahrungen mit Gott, die Erfahrungen mit Jesus, die Beziehung, die ich erlebe. Wenn ich Gott spüre, wenn ich Vergebung spüre. Manche behaupten ja, religiöse Erfahrung sei nur Einbildung. Aber wer schon einmal im Gebet getröstet wurde oder der in der Kirche mal saß und in der Stille gemerkt hat, du bist nicht allein, der weiß, dass es diese Momente gibt, die sich einfach nicht wegdiskutieren lassen. Vielleicht habt ihr in eurem Leben Beispiele dafür, wo ihr denkt, da war eine höhere Macht im Spiel, da war Gott im Spiel oder da ist mir Jesus begegnet. Vielleicht habt ihr schon mal erlebt, wie ein Bibelvers euch plötzlich berührt hat oder ein Lied euch in einer schweren Zeit durchgetragen hat oder wie Begegnungen in der Gemeinde euch Halt gegeben haben. Und solche Erfahrungen, die sind nicht wegerklärbar. Sie sind für jeden Einzelnen ganz persönlich, ganz echt und ganz ehrlich. Und sie zeigen, Gott ist keine Theorie oder kein abstraktes Konzept, sondern Gott ist einer, der uns begegnet. Und das ist das Entscheidende. Jesaja spricht nicht von einer fernen Hoffnung, sondern von einer Mutter, die ihr Kind tröstet. Nicht von Theorien, sondern von Berührung. Die Kirche heute ist vielleicht ein bisschen wie das Jerusalem nach dem Exil. Nicht mehr so mächtig wie früher, aber immer noch dringend notwendig. Nicht, weil sie alle Antworten hat, sondern weil sie den Raum bewahrt, in dem wir diese Antworten finden können. In einer Welt, die uns eigentlich vermittelt, dass wir allein sind und es keinen Sinn gibt, da hält die Kirche dagegen, nein, es gibt Sinn. Du bist gemeint, du bist geliebt, dir ist vergeben. Vielleicht ist die Kirche heute kleiner geworden, aber gerade deshalb wichtiger. Wie Salz braucht es nur ein bisschen Salz, um eine ganze Suppe zu salzen. In einer Zeit, die alles in Frage stellt und in der es eigentlich keine Orientierung mehr gibt, da brauchen wir Orte, wo Hoffnung konkret wird, wo wir uns Dinge sagen lassen, die wir uns nicht selber sagen können, wo starke Worte wieder groß werden, wo wir spüren, was wir sonst nur ahnen können. Orte, wo die Risse in unserer säkularen Welt sichtbar werden und durch sie hindurch etwas von Gottes Licht scheint. Die Kirche ist ein Gegenangebot. Und es gibt erste Hoffnungszeichen, dass es vielleicht auch wieder einen Umschwung gibt. Gerade ist die Rede von einer, auf Englisch, Quiet Revival, einer stillen Erweckung sozusagen, in Großbritannien. Eine Studie kam heraus, die völlig überraschend gezeigt hat, dass Angehörige der jüngeren Generation, die man auch Gen Z nennt, wieder häufiger in die Kirche geht oder häufiger sich zum christlichen Glauben bekennt. Letztes Jahr an Ostern wurden so viele Menschen getauft in Frankreich wie noch nie oder wie ganz lange nicht mehr. Und man vermutet, es könnte damit zusammenhängen, dass die Welt zurzeit so unbefriedigend ist und so in Unordnung geraten und junge Menschen so schnell spüren, wie sie an die Grenzen ihrer eigenen mentalen Gesundheit geraten, dass sie förmlich auf der Suche sind nach etwas, was eine Alternative bietet, eine andere Erklärung, eine andere Antwort. Und ich meine auch beim Kirchentag letztes Jahr gespürt zu haben, dass der Wind auch hier in Deutschland, in unserer Landeskirche, sich langsam dreht. Am letzten Abend war ich mit vielen Menschen bei einem Konzert, wo Lobpreislieder gesungen wurden und Menschen standen auf, haben ihre Hände zum Himmel gehoben, waren ergriffen, Tränen liefen und ich dachte, ist das die Landeskirche Hannovers? Das ist ganz ungewöhnlich, aber es war was von Gottes Geist zu spüren, jenseits von allen Reden von Zahlen und Finanzen. Und das gilt doch, das glauben wir doch, dass Gott treu ist und uns durch Krisen hindurchträgt, immer schon, dass die Kirche weiterhin die Trägerin von Gottes Verheißung bleibt, dass nicht die Quantität, die Zahlenmenge, sondern die Qualität zählt, dass die Kirche immer noch eine mütterliche Kirche sein kann, Geborgenheit in ganz kleinen Raum. Auch in allem, was die Kirche auch verbockt hat und was nicht gut läuft und was auch nicht schön ist und man auch nicht schön reden kann, in ihrer Schwäche bleibt die Kirche doch ein Ort der Gnade und der Vergebung. Und bei allem wissen wir auch, das neue Jerusalem, die Erfüllung von allem, wo alles einmal gut sein wird, das erwartet uns noch. Das Reich Gottes ist schon da, es ist schon angebrochen, aber noch nicht ganz erfüllt. Das wird noch kommen. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Ich will den Strom hinlenken nach Jerusalem und in die Kirche. Ja, manchmal kann man ein bisschen traurig werden, wenn man über den Zustand des europäischen Christentums nachdenkt. Aber es gilt doch nach wie vor. Gott ist immer noch da. Und ich denke, jeder Einzelne von uns kann spüren, dass Gott immer noch Urvertrauen, Geborgenheit und Trost schenkt. Dass wir hier Dinge finden, die wir in der Welt nicht finden. Und dass unser Leben in der Bindung an Gott reicher geworden ist. Amen.